Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Herzlich willkommen. Heute geht es hier im Deutschlandfunk um die, die selbst politisch nicht aktiv mitkämpfen können, wenn es um ihre Bedürfnisse geht, um Kinder. Schon im November hat die Weltgesundheitsorganisation Alarm geschlagen, und zwar noch vor der weltweiten Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Der Alarm wurde ausgelöst durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die bestätigen, der Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ist dramatisch. In Deutschland erreichen laut der Studie über 80% der Jugendlichen die empfohlene Bewegung von mindestens einer Stunde pro Tag nicht. Das sind zumindest die Zahlen für 11- bis 17-Jährige. Und dann kam Corona und in Deutschland zwar kein kompletter Lockdown, aber Kontaktbeschränkungen, so gut wie keine Angebote mehr in Kita, Schule, Sportverein. Die Kinder und Jugendlichen waren meist mit ihren Eltern zu Hause und die Spielplätze geschlossen. Es gibt zwar erste Lockerungen, aber eine Rückkehr zur Normalität, die ist noch in weiter Ferne. Stillstand in Corona-Zeiten. Wie sich Bewegungsmangel auf Kinder und Jugendliche auswirkt, das ist heute ganz ausführlich unser Thema in Sport am Feiertag. Und ich freue mich, dass wir Gäste aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zu Gast haben. In Sichtweite, aber ja, im Studio mit relativ viel Abstand ist Susanne Frenken, Grundschul- und Sportlehrerin aus Leverkusen. Alexander Woll ist aus Karlsruhe zugeschaltet. Er ist Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Und er macht sowohl eine Langzeitstudie zu Kindern und Bewegung als auch eine Erhebung zu Sport in Corona-Zeiten. Und ebenfalls zugeschaltet, und zwar aus Schwerin, ist Kerstin Holze. Sie ist Kinderärztin und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung. Herzlich willkommen an Sie alle.
Dankeschön.
Danke.
Frau Holze, ist die Rechnung so einfach, wie man vielleicht erstmal annehmen mag? Wo kein Sportangebot, da kein Sport, zumindest bei Kindern.
Nein, gerade bei Kindern ist Sport nicht gleich Sportangebot. Also Sie haben ja eben erwähnt, die WHO hat festgestellt, dass ihre Empfehlung von 60 Minuten pro Tag an Bewegung von einem Großteil der Kinder nicht erfüllt wird. Wir reden hier aber nicht von Bewegung im Sinne von Sport im Verein oder in der Schule, sondern von einem bewegten Alltag auch. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr findet Bewegung als völlig elementarer, natürlicher Bestandteil ihres täglichen Lebens statt. Ganz einfaches Beispiel zu nehmen, Kinder gehen nicht spazieren. Kinder haben entweder Zeit und entdecken spannende Dinge, das heißt, sie laufen ganz langsam, oder sie haben ein Ziel und sie rennen dorthin. Und damit bewegen sie sich.
Und das ist jetzt in Corona-Zeiten aber nicht immer gegeben, weil ja zum Beispiel Eltern mit aufpassen müssen und Vereine geschlossen sind und Kinder teilweise zu Hause sitzen. Haben Sie da schon Rückmeldungen aus den Vereinen, aus den Turnvereinen zum Beispiel, die ja auch unter dem Dach Ihrer Stiftung sind? Welche Rückmeldungen bekommen Sie da?
Also für Kinder hat sich mit dem, wenn auch noch sehr offenen Lockdown in Deutschland, der komplette Alltag von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Und gerade der Sport und die Bewegung, ein ganz elementarer Bestandteil dieses Alltags, ist nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Die angesprochene Alltagsbeweglichkeit gibt es nicht mehr. Kinder gehen nicht mehr in die Kita, Kinder sollen nicht mehr raus, Kinder sollen möglichst zu Hause bleiben. Sie gehen nicht mehr in die Schule, in die Kita, es findet dort kein Angebot statt. Sie dürfen sich nicht mehr mit Freunden treffen, also das Bewegen im freien Spielen auf dem Spielplatz ist nicht mehr möglich. Und natürlich, alle organisierten Sportangebote sind von jetzt auf gleich weggebrochen. Das heißt, Kinder erfahren seit 2 Monaten einen völlig unbewegten Alltag, der ziemlich gegen ihren natürlichen Bewegungsdrang angeht.
Frau Frenken, Sie sind ja eine Lehrerin, die wirklich überzeugt ist auch von der Bewegung im Alltag, auch im Unterricht, haben Sie mir schon vor der Sendung erzählt. Wie ist das bei Ihnen? Welche Rückmeldung bekommen Sie zum Beispiel aus Ihrer Grundschulklasse, wenn Sie da momentan Kontakt haben?
Also nicht ganz so viele, weil es schwierig ist, mit den Kindern längere Zeit in Kontakt zu halten. Also das, was ich mitbekomme, ist, dass die Kinder, deren Eltern sehr bewegt sind und für sich die Bewegung in den Alltag auch eingebaut haben, dass diese Kinder im Moment klar im Vorteil sind. Solche Eltern, die sich selber gerne bewegen und das für ihre Kinder auch möchten, die finden immer Mittel und Wege, rauszugehen. Ein Problem ist es bei den Kindern, die diese Vorbildfunktion der Eltern nicht haben. Und die können nur ganz schlecht in die Bewegung gebracht werden. Vor allem auch in der Zeit, als die ganzen öffentlichen Plätze, Spielplätze größere andere Freiflächen gesperrt worden sind. Wo sollen die Kinder hin? Das Wohnzimmer wird dann zur Turnhalle, das Kinderzimmer.
Welche Bewegungsangebote konnten Sie denn überhaupt machen? Sie hatten ja jetzt keinen Unterricht, also das heißt, Sie hatten maximal Kinder vielleicht in Notbetreuung bei sich. Gab es da eine Möglichkeit, Kinder in Bewegung zu bringen und gleichzeitig irgendwie auseinanderzuhalten?
Na, das ist ganz schwer. Also man muss unterscheiden zwischen sogenannten Notbetreuung. Da sind natürlich einige Kollegen drin. Man hat aber dann eine bunte Mischung an Kindern. In den ersten Wochen mussten die Kinder sehr weit auseinandersitzen. Dann bekommen sie natürlich von den Kollegen, von den Fachlehrern, die Pläne, die abgearbeitet werden müssen, aus dem Bereich Sprache, Mathe primär. Und das stand absolut im Vordergrund. So, wenn es dann mal rausging, dann hatten wir das Problem, Kinder sollten die Masken aufsetzen. Es sind viele Kinder unterwegs, wir mussten sie voneinander fernhalten, was ja kaum möglich ist. Kinder wollen das soziale Miteinander in der Bewegung.
Wir sprechen also jetzt von Grundschülern.
Ich spreche von Grundschülern und ich habe es mit meiner Klasse in diesem rollierenden System, das hat vergangene Woche angefangen, versucht. Aber nach 3 Minuten wurde ihm gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Masken lüften, wir dürfen keine Geräte mit einbinden, weil die dann wieder desinfiziert werden müssen. Also es ist schon ziemlich schwierig im Moment.
Herr Woll, Sie haben ja genau darauf jetzt momentan auch Ihr Augenmerk gelenkt. Sie haben stichprobenartig untersucht, wie sich Kinder in Corona-Zeiten bewegen, mithilfe einer Online-Befragung. Wie sind Sie da überhaupt vorgegangen?
Ja, wir haben bundesweite Studie, die MOMO-Studie, Motorikmodulstudie. Da untersuchen wir ca. 5000 Kinder repräsentativ für Deutschland. Und wir haben aus dieser Stichprobe eine Substichprobe gezogen, um repräsentative Aussagen treffen zu können für die 4- bis 17-Jährigen.
Also eine noch kleinere Stichprobe aus dem, was Sie sonst machen.
Genau. Wir haben 1717 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahren befragt zum Aktivitätsverhalten und auch zu den Bedingungen, unter denen sie leben, um quasi diese Fragen, sind Stadtkinder stärker betroffen oder sind Kinder aus Mehrfamilienhäusern stärker betroffen als aus Einfamilienhäusern? Gibt es tatsächlich eine Veränderung zu weniger Aktivität? Den Fragen sind wir nachgegangen.
Was haben Sie da genau abgefragt? Haben Sie wirklich Kinder gefragt, wie sie sich bewegen? Und wo war dann der Unterschied zum Sport?
Ja, also wir haben verschiedene Facetten des Themas Bewegung erfasst. Das Thema Sport ist eine davon, der organisierte Sport, aber auch der Sport in der Freizeit, das Bewegen im Alltag, beim freien Spielen mit Freunden auf der Wiese etc. Und ich war ganz überrascht, weil vieles von dem, was meine zwei Kolleginnen gesagt haben, das hatte ich vorher auch gedacht, dass Aktivität geht zurück. Ich hatte auch ein Interview mit Ihnen, dass ich so meine ersten Beobachtungen geteilt habe.
Ja, Sie haben hier, jetzt müssen wir kurz dazu sagen, für die, die es nicht gehört haben, Sie haben hier im Deutschlandfunk vor ein paar Wochen auch schon mal ein Interview gegeben. Und jetzt haben Sie noch mal ein bisschen tiefer reingeschaut in die Daten und können uns schon mal die ersten Erkenntnisse daraus nennen.
Ja, also wir haben festgestellt, Kinder haben natürlich jetzt deutlich mehr Zeit gewonnen durch die Corona-Krise. Sie müssen nicht in die Schule oder viele müssen nicht in die Schule. Viele andere Alternativen, Musikunterricht, Ballettunterricht, Nachhilfe teilweise etc. Alles fällt weg und die Handlungsoptionen sind für die Kinder offensichtlich geringer geworden, was aber dazu geführt hat, dass der organisierte Sport ganz stark abgenommen hat, um nicht zu sagen, er ist auf Null runtergefahren. Aber die Bewegung, und das hat uns sehr überrascht bei unseren Ergebnissen, die Bewegung im Alltag hat deutlich zugenommen bei den Kindern. Das draußen Spielen, das draußen Joggen, das draußen Radfahren. Und da muss man sagen, da hat es in Deutschland auch eine Sondersituation im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die eine viel härtere Ausgangsbeschränkung hatten, wo sportliche Aktivität nicht möglich war. Bei uns scheint es sich nicht so negativ auf das Aktivitätsverhalten der Kinder und Jugendlichen ausgeprägt zu haben.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagen Sie gerade, dadurch, dass Kinder und Jugendliche so viel mehr Zeit haben und nicht so viele andere Möglichkeiten, weil das Angebot ja großteils wegfällt, kommen sie wieder zur Bewegung zurück, nicht unbedingt zum Sport.
Also ich kann es Ihnen ganz einfach zusammenfassen. Die gleichen Kinder, die wir vor einem Jahr befragt hatten, zum fast gleichen Zeitpunkt, die haben 260 Minuten Aktivität im Durchschnitt verbracht in Verein, Schule, Sport AG, Sport in der Freizeit. Von diesen Möglichkeiten bleibt jetzt nur noch dieser unorganisierte Sport in der Freizeit übrig, also dieses selbstorganisierte. Da kommen die Kinder jetzt auf 374 Minuten, also von 260 Minuten auf 374 Minuten. Also die gleichen Kinder, die gleichen Jugendlichen, die vor einem Jahr befragt wurden ungefähr. Also wir haben eine Zunahme Bewegung, aber natürlich eine deutliche Abnahme von Sport, von organisiertem Sport, von Leistungssport so oder so. Also die ganzen Möglichkeiten des organisierten Sporttreibens sind runtergefahren, aber die Bewegung, das hat mich selber überrascht, die Daten, die Bewegung hat eher zugenommen.
Frau Holze, wenn Sie das hören, auch als Medizinerin, freuen Sie sich darüber? Überrascht Sie das?
Also mich würde interessieren, ob es in dieser Altersspanne 4- bis 17-Jährige nochmal eine Differenzierung gab. Weil je nach Altersschwerpunkt wäre ich schon überrascht. Also wir haben ja jetzt als Deutsche Kinderturnstiftung vor allem den Bereich Kinderturnen, also die jüngeren Grundschule, Kita-Alter im Blick. Und da ist es ja schon so, dass Bewegung außerhalb der Wohnung, außerhalb von Räumen unter Begleitung von Erwachsenen stattfindet. Und da ist unsere Rückmeldung halt, dass das für Eltern gerade in der Kombination Betreuung, Homeschooling, Homeoffice extrem schwierig war in den letzten Wochen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es für Jugendliche, die alleine joggen gehen können, die also sozusagen ohne erwachsene Begleitung sich bewegen können, aber durch den Wegfall von viel Präsenzzeiten in der Schule sich ein großes Zeitfenster eröffnet, was mich dann natürlich sehr freuen würde, wenn sie das für Aktivität nutzen und nicht vor dem Bildschirm oder auf dem Sofa verbringen.
Also spannenderweise, auch das hätte man vermuten können, die Daten zeigen aber, dass alle Altersgruppen, also auch die kleinen Kinder, sich mehr bewegt haben. Wir haben genauer reingeguckt, die Daten sind ganz frisch sozusagen und da stellt man dann fest, dass es so ist, dass natürlich gerade dieses Aktivitätstreiben in der Familie, draußen bewegen, wandern gehen, rausgehen, auch mit älteren Geschwistern, ganz spannend ist zum Beispiel, dass bei den 17-Jährigen das draußen Spielen, das zuvor im letzten Jahr gar keine Rolle gespielt hat, auf einmal wieder ein Thema ist und das findet häufig eben dann mit kleineren Geschwistern statt. Also es hat sich da offensichtlich qualitativ was verändert, weil alle professionellen Möglichkeiten zum Kinderturnen zu gehen, zum Sportverein zu gehen, zum Fußball, die sind alle weggefallen. Und ich sag mal, die Familien mussten sich jetzt an der Stelle wieder neu erfinden. Das hat sich in zwei Richtungen ausgeprägt, dass natürlich die Outdoor-Aktivitäten, Radfahren, draußen spazieren, spielen etc. zugenommen haben und die Indoor-Angebote im Sinne von, man hat digitale Angebote, Mitmachangebote, auch viele Vereine, Turnvereine haben die angeboten, dass die Kinder auch zu Hause mitgemacht haben. Also zwei Trends, die kann man beobachten. Und wenn Sie die Sportindustrie fragen, dann werden Sie auch feststellen, dass es kaum noch Home-Fitness-Geräte auch für Kinder inzwischen mehr gibt, die man bekommen kann, weil dieser Markt jetzt in den letzten Wochen natürlich explodiert ist. Also ich war überrascht über die Ergebnisse, aber man kann wirklich sagen, es hat einen Aktivitätsschub für Kinder und Jugendliche gegeben, allerdings keinen Sportschub, sondern einen Alltagsaktivitätsschub. Man muss es natürlich relativieren, weil Sie müssen sich vorstellen, der ganze Vormittag oder für manche Kinder fällt auch der Ganztag weg, wo die Betreuung in der Schule war. Die Sitzschule fällt weg sozusagen auch an manchen Stellen. Und von daher gesehen müsste man das Ganze sich jetzt weiter nochmal anschauen, relativiert auf die verfügbare Zeit. Wie viel Zeit ist dann wirklich wiederum für Bewegung genutzt worden von der Zeit, die weggefallen ist durch die organisierte Schulzeit und Kindergartenzeit? Also das relativiert sich dann wahrscheinlich wieder ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz, overall kann man sagen, dass ungefähr die Aktivität sich um ein Drittel über die verschiedenen Altersgruppen gesteigert hat. Ich mache ein einfaches Beispiel. Vor der Corona-Krise haben von dieser Stichprobe, die wir untersucht haben, 15% die WHO-Guideline-Kriterien eine Stunde Aktivität pro Tag erreicht. Jetzt sind es immerhin 31%. Also in dieser Zeit, die diese Stunde pro Tag tatsächlich schaffen. Also diese gewonnene Zeit wird genutzt oder man kann es auch umgekehrt formulieren, vielleicht ein bisschen negativer. Es gibt nicht so viele Handlungsoptionen, also geht man wieder raus zum Spielen, also back to the roots. Auch viele Familien entdecken das gemeinsame Spielen, weil es gibt die Experten nicht mehr, zu denen man gehen kann, wo man sagen kann, beim Sportverein gebe ich mein Kind ab oder dann fahre ich zum Ballett und so weiter. Das sind alle nicht mehr da. Jetzt entsteht natürlich eine Krisensituation und der soziale Stress ist durchaus hoch. Und für manche Familien ist es auch viel zu viel, das zu organisieren. Es gibt vulnerable Familien, die damit sicherlich weit überfordert sind. Aber es gibt eben auch Familien, die davon profitieren, wo die Kinder dann auch profitieren, indem sie sich mehr bewegen.
Das ist ein interessanter Gedanke, den Sie da gerade ansprechen. Und da würde ich jetzt gerne Frau Frenken und Frau Holze drauf ansprechen. Es ist ja bisher eher so die Annahme gewesen, dass vor allem kleinere Kinder auch jemanden brauchen, der oder die sie anleitet, um sich ja nicht nur ganz minimal zu bewegen, sondern ja vielleicht in gewisser Weise vorzuturnen. Ist das dann im Prinzip vielleicht eine Chance, sich davon auch gedanklich zu verabschieden, dass Kinder vielleicht selbstständiger dann doch vieles machen, Frau Frenken?
Also erstmal wüsste ich ganz gerne, aus welchen sozialen Schichten die Kinder und Jugendlichen kommen, die bei der Untersuchung ins Auge gefasst worden sind. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Kindern, die aus Familien kommen, die sich gerne mit Kindern, mit ihren Bedürfnissen, mit anstehenden Schwierigkeiten befassen und Lösungen suchen. Also es gibt sicherlich ganz viele Familien, und das habe ich auch festgestellt und macht mich auch glücklich, die sich dann einfach mal an die Wupper gesetzt haben und haben für sich eine vollkommen neue Freizeitaktivität gefunden. Und da musste man ja auch erstmal hinkommen.
Also jetzt nochmal für alle, die vielleicht nicht aus Nordrhein-Westfalen sind.
Die Wupper fließt irgendwo durch Nordrhein-Westfalen, genau. Und die kommt auch an Leverkusen vorbei. Also was man dann eben so sieht, und man muss ja auch da hinkommen, ob nun zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Also das ist schon schön zu sehen, wie viele Familien auch wirklich aktiv unterwegs sind. Was machen aber all die anderen Kinder, die dieses Elternvorbild nicht haben? Ich bin ganz weit davon entfernt zu denken, Kinder sollte man nicht auch von sich aus einfach mal losschicken, bewegt euch. Aber wenn in Corona-Zeiten der Riegel fällt und man sagt, ihr dürft die Spielplätze nicht benutzen, ihr dürft dies und jedes nicht, dann wird der Bewegungsspielraum als Raum für die Kinder natürlich ordentlich eingeengt. Und wenn dann noch viele Geschwister dabei sind, die auch ihre Bedürfnisse haben, dann wird es schwierig. Mhm. Und man kann nicht alles in die Hände natürlich auch der Eltern legen. Also was sollen die denn noch alles machen? Neben Homeschooling und Homeoffice.
Bevor Herr Wolder vielleicht dann darauf antwortet, was auch vielleicht die Ergebnisse angeht, Frau Holze, ist das auch Ihr Eindruck oder Ihre Erfahrung, dass es sehr, sehr stark vom Elternhaus abhängt, was möglich ist?
Ja, also ich glaube, die Frage, wie gut die Kinder durch die letzten 2 Monate gekommen sind, ist vor allem die Frage, wie viel Ressourcen hatten die Eltern zur Verfügung stehen, um sich zu kümmern. Wir haben alles, was an organisierter Betreuung, an organisierter Förderung für Kinder vorhanden ist, ist weggefallen. Damit sind sie ganz eng auf das zurückgeworfen worden, was können sie familiär abschöpfen. Da freut es mich erstmal primär, wenn ich jetzt höre, dass Sport und Bewegung zugenommen haben, weil das zeigt ja, dass das Bewusstsein bei den Eltern vorhanden ist, wie wichtig Sport und Bewegung ist. Allerdings, diese Alltagsbeweglichkeit, haben wir ja schon besprochen, ist ganz wichtig. Ist der Sportverein, der jetzt komplett weggefallen ist, ja mehr als, wie Sie es genannt haben, angeleitetes Vorturnen. Mhm. Also gerade im Kinderturnen gehen wir ja nicht davon aus, wir müssen jetzt mal das Kind dazu bringen, sich zu bewegen, sondern wir setzen da an, sagen, das Kind hat einen derart natürlichen Bewegungsdrang und wir kombinieren den jetzt mit Spaß und Spiel und Spannung und Lernen, um den Weg zu bereiten für ein lebenslanges Sport und Bewegen. Und das fällt natürlich weg. Und darüber hinaus ist ein Sportverein ja auch immer ein Ort des sozialen Lernens. Also gerade die Vorschulkinder, die Grundschulkinder, die machen da Erfahrungen, wie gehe ich in der Gruppe mit anderen um, wie verliere ich und gewinne ich gemeinsam, die gehen Freundschaften ein, das sind persönliche Bindungen. Und das ist natürlich mit dem Erliegen des organisierten Sportes auch völlig zum Erliegen gekommen.
Es sind natürlich auch Dinge, die Kinder motivieren, vielleicht dann regelmäßig hinzugehen, weil man da Freunde trifft, Freundinnen, Übungsleiterinnen, die man mag.
Ja, wir dürfen nicht außer Acht lassen. Für Kinder sind 2-3 Monate ein ganz anderer Zeitraum für uns. Wir können verstehen, es ist jetzt eine schwierige Zeit, das wird jetzt gewisse Zeit dauern. Wir setzen das in Relation zu den Jahren, die wir schon gelebt haben. Aber ein Kind, was 3, 4 ist, für diesen 2, 3 Monate, ein Sommer, eine Ewigkeit, denen fehlt auch diese Vorstellung, dass die Bindungen, die abgebrochen sind, dass dieses Teil im Verein Sport zu treiben, dass das irgendwann wieder anfängt. Und das sind alles Dinge, das müssen wir mitdenken. Kinder haben da ganz andere Bedürfnisse als wir Erwachsene.
Herr Woll, welche Erkenntnisse gibt es denn zum sozialen Umfeld der Kinder, die Sie untersucht haben? Um nochmal auf Frau Frenkens Frage zurückzukommen.
Also unsere Stichprobe ist eine Repräsentativstichprobe für Deutschland. Das heißt, alle sozialen Gruppen sind da drin beinhaltet. Und es gibt natürlich Tendenzen in die Richtung, dass Kinder, die aus einem Einfamilienhaus kommen, die mehr Ressourcen zur Verfügung haben, besser durch die Krise kommen als andere Kinder. Das sehen wir auch in den Daten. Die Unterschiede sind allerdings nicht ganz so stark, wie man sie vielleicht erwartet hätte. Also die Unterschiede liegen so im Durchschnitt zwischen 10% und 20%. Das ist das eine. Und zum anderen, man könnte die Daten auch anders interpretieren, obwohl es keine Schule gibt. Obwohl es keine Betreuungsmöglichkeiten gibt, erreichen immer noch 70% die Aktivitätsrichtlinie nicht. Also obwohl alles andere wegfällt sozusagen, erreichen die Kinder trotzdem die Bewegungsrichtlinien nicht. Von daher gesehen ist diese Steigerung vielleicht auch nur eine kleine Steigerung in dem Sinne, weil man ja deutlich mehr Zeit zur Verfügung hat am Tag, um mit den Kindern draußen was zu machen. Und ich will bestimmt nicht so verstanden werden für das Plädoyer, wir brauchen nur qualifizierte Bewegungszeit in Sportvereinen, beileibe nicht. Wir brauchen eine Lobby für Kinder, wir brauchen eine Lobby für Bewegung, weil Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis für Kinder. Das sehen wir jetzt vielleicht dadurch, dass weniger andere Alternativen da sind, bewegen sich Kinder auch wieder mehr. Dieses natürliche Bewegungsbedürfnis, das dürfen wir auch in der Nach-Corona-Zeit nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben also mit dem Bewegungsmangel bei Kindern sicherlich auch eine große Epidemie, die in den nächsten Jahren bestimmt nicht kleiner werden wird. Das Thema Bewegungsmangel ist ein Riesenthema und das, was die Kinderturnstiftung da macht, ist eine dringende gesellschaftliche Notwendigkeit. Wir bräuchten eine viel größere Lobby für dieses Thema. Und das Thema wurde jetzt in den vergangenen Wochen eigentlich gar nicht behandelt, als es um die Frage ging, was tun wir denn für Menschen in unserer Gesellschaft? Das Thema Kindergesundheit, da spielt das Thema Bewegung sicherlich eine zentrale Rolle. Und es war gut, und das sehen wir in Vergleichsstudien mit anderen europäischen Ländern, dass wir in Deutschland das Thema Bewegung nicht so stark eingeschränkt haben. Das Thema Sport treiben, draußen spielen, auf den Spielplätzen ja, aber draußen wandern gehen oder mit der Familie was tun, war immer möglich. In anderen europäischen Ländern war das nicht der Fall. Da sind die Einbrüche auch im Aktivitätsverhalten und im Gesundheitsverhalten deutlich stärker als in Deutschland.
Sie sagen jetzt, Kinder brauchen da eine Lobby, auch wenn es um die Förderung von Bewegung und Sport angeht. Das ist natürlich wahrscheinlich, ja, das geht runter wie Honig wahrscheinlich bei Frau Holze. Frau Holze, jetzt ist es ja nun auch so, dass es ein großes Konkurrenzangebot gibt, was die digitalen Medien angeht. Sehen Sie da die allergrößte Gefahr, dass in der heutigen Zeit, jetzt wo die Kinder und Jugendliche gar nicht zum Verein gehen können, dass sie dann irgendwie doch abrutschen, noch mehr in digitalen Konsum und am Ende gar nicht mehr die Bewegung so richtig erlernen?
Also ich würde die Digitalisierung nicht als den Feind des Sporttreibens bezeichnen. Die Digitalisierung ist ein Teil unseres Lebens und gerade in den vergangenen 2 Monaten hat die Digitalisierung Möglichkeiten geschaffen, die wir vor 20 Jahren so nicht gehabt hätten. Es hatte vorhin, wurde es ja schon angesprochen, digitale Sportangebote gibt es zuhauf im Internet, die auch Kindern von vielleicht nicht so sportaffinen Eltern es ermöglichen, sich zu Hause zu bewegen, die Turnstunde ins Wohnzimmer zu verlegen. Es gibt von der Deutschen Turnjugend in Zusammenarbeit mit der BZGA inzwischen Taffys Kinderturnstunde, die wir entwickelt haben und die ganz einfach Kindern Bewegung mit Alltagsgegenständen zu Hause ermöglicht. Wir müssen natürlich gucken, jetzt, wo wir ganz viel neue kreative Ideen haben, dass wir trotzdem auf lange Sicht unser Vereinsleben mit all seinen positiven Aspekten und seinen wichtigen gesellschaftlichen Funktionen erhalten bleibt. Also, dass nicht am Ende jeder seine Taffy-Turnstunde zu Hause macht, die zwar Bewegung bringt, die Motorik schult, die aber nicht diesen sozialen Aspekt mit sich bringt, der zu einem gesunden Aufwachsen von Kindern aufführt, sondern dass wir das als Zusatzangebot verstehen, als ein Angebot, was gerade jetzt etwas mehr in den Fokus rückt, was aber, wenn die Zeiten sich wieder ändern, ein Zusatzangebot zu der Präsenzzeit, zu dem gemeinsamen Sporttreiben, zu dem gemeinsamen sich bewegen im Verein bestehen bleibt, aber nicht dieses ersetzt.
Frau Frenken, sehen Sie da eine Chance? Sie haben ja auch Kontakt zu Ihren Schülerinnen und Schülern, die noch relativ jung sind. Aber es gibt ja diese ganzen Angebote, die jetzt gerade in Corona-Zeiten gemacht wurden von unterschiedlichen Sportvereinen.
Ja, vielleicht mal vorab. Ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass viele Menschen kreativ geworden sind, was Bewegung angeht. Was kann ich machen, damit wir alle mit unseren Kindern in die Bewegung kommen? Und das ist, wenn man so will, ein positiver Aspekt dieser Bewegungsbeschränkung. Ja? Dieses Digitale, ja, ich habe mir einige Angebote angeschaut und ich glaube auch, dass es für den Moment für die Kinder auch sehr schön ist, das auch umsetzen zu können, dass die Kollegen und Kollegen, Sportkolleginnen und Kollegen in den Vereinen unglaublich kreativ geworden sind, gewesen sind und auch sehr schnell. Die waren also sehr schnell on. Und dann ging das so ein bisschen flächenbrandartig los, dass mir auch Eltern gespiegelt haben, ja, wir haben jetzt dies und dies und welches gemacht. Das ist nur sehr schnell zum Erliegen gekommen. Also für mich wäre immer ganz interessant zu erfahren, wie lange hat denn diese Welle des Sports über ein Medium, wie lange hat das angehalten? Welche Intensität hat die Bewegung gebracht? Wie lange haben die Kinder sich bewegt? In welchem Raum hat man das Fenster zwischendurch mal aufgemacht? Ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzen kann. Ich bin sehr wohl der Meinung meiner Vorrednerin, dass es eine Ergänzung sein kann. Aber ich glaube, eine bescheidene. Für mich ist dieses Miteinander, was vorher auch angeklungen ist, diese Bewegung draußen oder in großen Räumen mit den unterschiedlichen Materialien, die es gibt, dass das einfach nicht zu ersetzen ist. Und vielleicht sollte man dahin kommen, weniger zu sagen, es gibt diese Möglichkeit und jene und noch eine dritte, sondern der Verbund. Alles zusammengenommen ist wichtig und da gibt es sicherlich unterschiedliche Wertigkeiten. Aber der Verein oder das Vereinswesen in Deutschland, das finde ich spektakulär gut. Es hat es immer gegeben und ich bin auch der Meinung, man sollte das in der Nach-Corona-Zeit auf jeden Fall wieder beleben und feststellen, wie wichtig die Vereine für den sozialen Zusammenhalt, für die Bewegung, für die Gesundheit der Menschen insgesamt ist. Ganz besonders für die Kleinen. Wenn die Vereine, vielleicht das noch kurz angeschlossen, wenn die Vereine, und das tun sie, wenn sie eine gute Arbeit leisten und Schulen auch mit ihrem Sportunterricht, dann haben wir eine Generation, die von unten kommt, die ein bewegtes Leben führen möchte. Und das können wir nicht über eine einseitige Digitalisierung. Wir haben eine Sondersituation, da hat das sicherlich Sinn. Und die einen oder anderen haben da sicherlich auch von profitiert. Aber alles andere fehlt einfach. Man kann das nicht schönreden. Die Bewegungsvielfalt, die Intensität auch der Bewegung. Und Bewegung ist nicht gleich Sport, Sport ist nicht gleich Bewegung. Da muss man auch nochmal differenzieren. Das brauchen wir ganz dringend, ganz schnell wieder zurück, wenn es die Bedingungen denn zulassen.
Ja, ich denke, der Wert von Vereinen ist da ja sicherlich auch unbenommen. Und der soziale Wert, Sie haben es gesagt, das alles ist jetzt natürlich eine Sondersituation. Nichtsdestotrotz, Sie haben ja auch aus Gründen sich als Grundschullehrerin überlegt, dass Sie gerne Bewegung einfach haben möchten unter den Schülerinnen und Schülern, weil Sie persönlich so überzeugt davon sind, dass Sie da einen Grundstein legen. Haben Sie das dann auch mal, also über die Jahre mit beobachtet, was das mit den Schülerinnen macht, wenn sie während des normalen Unterrichts immer wieder bewegt werden?
Ja, natürlich. Das merke ich vor allen Dingen an mir selber. Also ich bin ja schon ein paar Jahre im Dienst und ich fühle mich ziemlich fit. Das ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern in mir lebt dieser Gedanke, wenn ich mich einen Tag nicht bewegt habe, dann fehlt etwas. Und das ist meine Ambition, wenn ich mit den Kindern arbeite. Also ich habe ein besonderes Konzept. Wir bewegen uns jeden Tag, auch draußen. Es gibt ganz klare Bewegungseinheiten und Aktivitäten darüber hinaus im außerschulischen Bereich, weil ich gerne den Kindern viele Bewegungsmöglichkeiten erfahrbar machen lassen möchte und ihnen eben über diesen Weg, zumindest der 4 Jahre, doch gerne diese Idee einpflanzen würde, das Bedürfnis, ich möchte mich jeden Tag bewegen. So, dann haben wir die eine Spur, ich hole die nachfolgende Generation ins Bewegungsboot. Und die andere Seite, das sind die Eltern, die ich natürlich auch versuche zu motivieren, bewegen sie sich mit ihren Kindern. Es gibt diese, jene, welche Möglichkeit. Wenn wir beides parallel laufen lassen, ich glaube, dann haben wir eine Chance, insgesamt zu einer bewegteren Gesellschaft zu werden. Und wenn dann hier und da vielleicht auch noch Sportmöglichkeiten in den Siedlungen, in den Wohnbereichen geschaffen werden, Freiflächen, Hügellandschaften, Möglichkeit mit dem Roller, dem Fahrrad, dem Skateboard unterwegs zu sein und dass man nicht erst nach Köln fahren muss, seine Wohnung am Skaterpark, wenn man da auf kommunaler Ebene noch mehr tun könnte, wobei sehr viel schon gemacht wird, also gerade in den Bereichen, wo vielleicht sozial schwächere Familien leben, dass man da Freiflächen schafft für die Kinder, ich glaube, dann wären wir auf einem ganz guten Weg.
Was machen Sie denn da konkret? Das ist gar nicht so einfach vorstellbar. Also Sie haben ja Schülerinnen in Ihrer Grundschulklasse, müssen denen Deutsch, Mathe beibringen und was es eben sonst noch gibt. Das heißt, Sie gehen zwischendrin einfach mal raus und spazieren, machen Sprints, werfen sich Bälle zu. Vielleicht können Sie das ein bisschen genauer schildern.
Nein, dieser Sportunterricht läuft immer vor dem Unterricht. Ich sage immer zu den Kindern, die anderen kommen rauf und wir gehen runter. Und dann sind da so 20, 25 Minuten, die intensiv sportlich gefüllt werden. Und das ist wie vorstellbar wie ein normaler Sportunterricht. Ich habe bestimmte Themen, die ich durchgehe. Und dann wird eben projektmäßig daran gearbeitet. Und dann kommt das nächste Thema. Und im Laufe dieser 4 Jahre wiederholen sich diese unterschiedlichen sportlichen Inhalte. Und damit merkt man auch, dass die Kinder in den unterschiedlichen Sportbereichen auch wirklich Fortschritte machen. Beispielsweise Umgang mit Schläger und einem Tischtennisball. Am Anfang habe ich gedacht, erste Schuljahr klappt gar nicht. Doch, die gewinnen für sich einen Fortschritt und wenn das in Klasse 2 wiederholt wird, dann ist das fast eine explosionsartige Entwicklung, die die Kinder nehmen.
Was bemerken Sie dann, was die Konzentrationsfähigkeit dann im anschließenden Unterricht angeht?
Ach, das weiß ich nicht. Also das haben Sie mich im Vorgespräch auch schon gefragt. Und ich glaube, die Kinder, die in so einer sportbetonten Klasse angemeldet werden, sind insgesamt ein bisschen bewegungsfreudiger. Und bei mir ist immer eine Grundunruhe drin. Aber was sie ganz bestimmt sind, die sind gut belüftet, haben für ihr Gehirn was getan, Stichwort Brain Gym, und sind sicherlich gut durchgeblasen und erstmal müde, also körperlich müde oder ausgelastet im Unterricht und bringen sicherlich eine andere Konzentration als vielleicht die Kinder, die vorher nicht draußen waren.
Frau Holze, das sind sicherlich Dinge, die Sie jetzt auch von Seiten der Kinderturnstiftung interessieren, gerade was kann man in Schulen machen. Wenn wir vielleicht noch mal über den gesundheitlichen Aspekt sprechen, was stellen Sie als Medizinerin auch fest? was bei Kindern passiert, die sich vielleicht schon ganz früh in ein bewegtes Leben stürzen, vielleicht sogar in ein sportliches, im Vergleich zu denen, die das nicht tun?
Also es gibt zwei Aspekte. Es gibt einmal die gesundheitlichen Auswirkungen, die ein bewegter Lebensstil hat. Also wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, kommt man ja schon zu der Erkenntnis, dass körperlich-sportliche Aktivität den gesamten Gesundheitszustand verbessert, dass es Prävention von Krankheiten wie Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das klingt jetzt alles so, als würde das Kinder nicht betreffen. Aber wir haben ja schon mehrfach besprochen, bewegte Kinder sind bewegte Jugendliche, sind bewegte Erwachsene. Und man sieht einfach, dass dieser bewegte Lebensstil dazu führt, dass im Gros die Kinder gesünder sind, weniger unter Adipositas leiden, damit ein geringeres Risiko haben, Mobbing zum Opfer zu fallen. Also die rein gesundheitliche Seite hat einen sehr positiven Aspekt. Aber, und das darf man bei Kindern und Jugendlichen nicht vergessen, auch für die normale Entwicklung eines Kindes ist Bewegung ganz elementar. Also Kinder erleben ihre Welt auch über Bewegung. Die Frage von Geschwindigkeit, Raumgröße, Schnelligkeit, Kraft, das ist nicht ein Kind, was es lernt, indem man es ihm erklärt, sondern indem es durch eine leere Turnhalle rennt, indem es merkt, wie schnell bin ich auf dem Fahrrad, wie schnell ist mein großer Bruder, wie stark bin ich, wie stark ist mein Freund. Und darüber lernen Kinder, wie funktioniert die Welt. Ein Baby, was zum ersten Mal es schafft, sich aus eigener Kraft fortzubewegen und eine Rassel in die Hand zu nehmen, lernt nicht nur, ich muss die Arme so und so bewegen, sondern es lernt auch, ich kann etwas verändern. Ich kann aktiv dazu beitragen, meine Lebenswirklichkeit zu gestalten. Und das sind ganz wichtige, unwillkürlich ablaufende Prozesse, die bei Kindern auf das lange Leben notwendig sind. Dazu kommt dann noch die Frage, wenn man es verkürzt sagt, wer keine Rolle rückwärts kann und nicht rückwärts laufen kann, der hat es auch schwierig zu rechnen. Denn komplexe Bewegungsmuster sind Voraussetzung oder schulen das Gehirn für später komplexe Denkvorgänge.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass immer wieder so drüber diskutiert wird, wie ist das eigentlich zum Beispiel, wenn wir über Muskelmasse sprechen? Wir wissen ja, dass wir schon innerhalb weniger Wochen ganz viel Muskelmasse abnehmen können. Deswegen ist es ja auch oft relativ unverständlich, wenn gesagt wird, dass bei Kindern da so früh schon was angelegt wird, dass man vielleicht einen sportlichen und fitten Körper hat, wenn man das Ganze doch innerhalb weniger Wochen verlieren könnte. Das geht aber so nicht eindeutig zusammen, Frau Holze, oder?
Nein, also Muskelmasse, die man jetzt trainiert, wenn jetzt jeder von uns irgendwie, sage ich mal, Gewichtheben anfangen würde oder so, das ist Kraftmuskelmasse. Darum, einen bewegten Lebensstil anzulegen, da geht es darum, zum Beispiel, wie viele Fettzellen legt so ein Körper an. Fettzellen verschwinden nicht wieder. Fettzellen können mal mehr und mal weniger gefüllt werden. Es geht darum, einen gewissen Grundumsatz, der durch Muskelmasse, die vorhanden ist, bestimmt wird, auch zu haben. Also eigentlich haben Kinder von Natur aus eine ausgeprägte Balance zwischen wie viel Kalorien nehme ich bei einem gesunden Nahrungsangebot auf und bei ausreichend Zeit und Raum für Bewegung, wie viel verbrenne ich wieder. Und das Gehirn lernt. Und wenn das Gehirn lernt, mir geht es gut, wenn ich draußen bin, wenn ich mich bewege, wenn ich Spaß habe. Also all das, was in dieser Grundschule, die ich wunderbar finde, so wie sie beschrieben wurde, ne? Das ist das, was ich allen Kindern wünsche. Da wird das all genau das gefördert. Bewegung tut mir gut. Bewegung ist ein Teil meines Alltags. Das ist nichts, über das ich nachdenken muss. Das müssten alle Kinder zur Verfügung haben.
Wir sprechen heute über Einblicke in den Alltag, wenn man so will. Bewegungsmangel bei Kindern in Corona-Zeiten, in Sport am Feiertag. Zu Gast sind Alexander Woll, Sportwissenschaftler aus Karlsruhe, Kerstin Holze, Kinderärztin und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung und Susanne Frenken, Grundschul- und Sportlehrerin. Herr Woll, Sie haben ja neben Ihrer Corona-Studie, die Sie gerade schon ausführlich beschrieben haben, auch Ihre Momo-Studie, die Langzeitstudie, die Kinder und Jugendliche begleitet hat, über 13 Jahre, wenn ich es jetzt richtig weiß, und bei denen Sie immer wieder die gleichen Kinder und Jugendliche befragt haben, welche Bewegungsabläufe, welche Sportangebote sie machen. Was ist Ihre Erkenntnis? Warum ist es so wichtig, dass Kinder und Jugendliche schon früh Sport machen? Kann man aus diesen Daten ablesen, dass sie auch dabei bleiben, wenn sie es früh und häufig und regelmäßig tun?
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen fest, wenn Kinder früh damit anfangen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie dann in der Längsschnittbetrachtung auch später sportlich aktiv sind. Ganz wichtig dabei ist übrigens, dass Kinder auch etwas können, dass sie was gelernt haben. Also, dass sie nicht alles nur einmal ausprobieren, sondern dass sie motorische Kompetenzen tatsächlich erworben haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen zur Frage, warum Bewegung so wichtig ist. Bewegung bietet natürlich gesundheitlich sehr große Chancen. In unserer MOMO-Studie haben wir festgestellt, über diesen 15-Jahres-Zeitpunkt hinaus, dass Kinder, die inaktiv sind, ein doppelt so hohes Risiko haben, später eine schlechte subjektive Gesundheit zu haben.
Was heißt subjektive Gesundheit?
Also ein schlechteres Wohlbefinden zu berichten. Auf der anderen Seite haben sie ein mehr wie doppelt so hohes Risiko, Übergewicht zu entwickeln. Das heißt also, Bewegung ist wichtig sowohl für die Vermeidung von Risikofaktoren auf der einen Seite, aber da würden Kinder nicht so viel drüber nachdenken, aber auch zur Frage, fühlt sich ein Kind gesund, fühlt sich's wohl? Also in beiden Bereichen profitieren Kinder gewaltig von dem Thema Bewegung und es macht auch Sinn, früh zu intervenieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel aus einem übergewichtigen Kind ein übergewichtiger junger Mensch wird, die liegt bei fast 80%. Das zeigt unsere Studie. Also das Merkmal Übergewicht ist sehr stabil im Kindes- und Jugendalter. Deswegen macht es Sinn, möglichst früh anzusetzen, dass Kinder dieses Thema überhaupt nicht erst entwickeln. Also Bewegung ist eine ganz zentrale Ressource für Kinder und Jugendliche. Und im Hinblick auf Gesundheit, im Hinblick auf die kognitive Entwicklung, auf die Entwicklung von Werten, also wir haben schon über die Frage von sozialem Verhalten gesprochen, aber auch die Entwicklung von Leistungsmotivation, dass ich trainieren muss, um ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, das sind alles Werte, die in unserer Gesellschaft langfristig auch eine ganz wichtige Rolle spielen.
Dann frage ich nochmal anders. Würden Sie sagen, dass man auch aus Ihrer Langzeitstudie lesen kann, dass ein paar Monate Sportabstinenz wirklich so viel ausmachen?
Das können wir jetzt noch gar nicht abschließend beurteilen. Also wir haben jetzt eine Corona-Befragung gemacht quasi. Was ist jetzt in den 8 Wochen sozusagen passiert mit dem Aktivitätsverhalten? Die Frage, wie sich das jetzt langfristig auswirkt, ob mehr Kinder jetzt zum Beispiel übergewichtig werden, nicht weil sie sich so wenig bewegt haben, sondern weil sie viel sozialen Stress haben und vielleicht sich schlecht ernährt haben in der Zeit. Das könnte ja auch sein. Dazu braucht es dann wieder Studien, die dieses kritische Ereignis begleiten. Und ich sage mal, unsere MOMO-Studie läuft noch jetzt bis Anfang nächsten Jahres. Und es würde inhaltlich natürlich sehr viel Sinn machen, dieses Thema Aktivität, motorische Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Kindern weiter zu begleiten, also auch über nächstes Jahr hinaus, um zu sehen, was verändert sich denn durch solche Krisen in unserer Gesellschaft im Aktivitätsverhalten von Kindern.
Ja, meine Frage zielte jetzt einfach nur auch in die Richtung, ob man vielleicht aus Ihren bisherigen Erkenntnissen auch sagen kann, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher wirklich auch mal aufhört mit dem Sportangebot, mit dem Vereinsangebot, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der oder diejenige wieder zurückgeht.
Nee, das kann man sicherlich so nicht sagen. Wir erleben das in einer hochgradig individualisierten Gesellschaft, probieren heute Kinder viele Angebote aus, zeppen teilweise durch das Programm von Sportvereinen sozusagen auch durch, spielen mal Fußball, gehen mal ins Kinderturnen, gehen dann aber auch wieder in die Leichtathletik. Also Kinder nutzen durchaus verschiedenste Angebote in diesem Bereich. Und ich würde sagen, also eine Pause von 4 Wochen, die auch mal durch eine Verletzung oder durch einen Krankheitsfall auftreten kann oder 8 Wochen, meine Vermutung ist, dass es also keine gravierenden Langzeitschäden verursacht in dem Bereich. Wir haben auch keinen Akku-Effekt. Das bedeutet, natürlich geht es runter in der Zeit, wenn ich nichts mache. Es gibt schöne Studien mit Raumfahrern, wenn die 3 Wochen in der Schwerelosigkeit sind, verlieren die natürlich an Muskelmasse und die Ausdauerleistungsfähigkeit geht ungefähr um die Hälfte zurück, wenn ich 3 Wochen im Bett liege und gar nichts mache. Also die Folgen von Inaktivität sind sehr gut untersucht. Aber wir haben ja vorhin schon diskutiert, unsere Zahlen zeigen eigentlich eher, es gibt diesen Einschnitt momentan nicht. Und man kann natürlich immer wieder, und das ist das Schöne, man kann immer wieder trainieren, auch wenn man mal jahrelang nichts gemacht hat, kann man trainieren und hat wieder die Effekte. Also das ist das Schöne an sportlicher Aktivität. Nur wir merken, diejenigen bleiben bei Kindern und Jugendlichen länger dabei, die auch was können, die Fertigkeiten entwickeln, wo die Eltern sozial unterstützen. Also ein schönes Beispiel ist, für die Kinder bis 11 sind die Eltern ganz wichtig, damit sie sportlich aktiv sind. Danach ist es wichtig, dass die Eltern die richtigen Freunde rausgesucht haben, weil dann ist die Freundesgruppe der entscheidende Prädiktor.
Wenn sie da was mitzureden haben.
Ja. Genau. Wenn ich dazu noch mal kurz was sagen dürfte.
Frau Holze.
Die Frage, welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie, ist, glaube ich, eine Frage, die wir in 2 Aspekte unterteilen müssen. Wir haben zum einen diesen Zeitraum der vergangenen 2 Monate, der wirklich eine komplette Veränderung des Alltagslebens mit sich gebracht hat und der zeitlich begrenzt ist. Aber wir haben, damit ist das ja nicht abgeschlossen. Also Corona ist ja nicht vorbei. Es gibt jetzt Lockerungen und wir haben Wege aufgezeigt, wie kann es weitergehen. Aber ich glaube, jetzt wird es ganz stark davon abhängen, wie gehen wir den Rest dieses Pandemiewegs mit dem Sport und dem organisierten Sport und vor allem aber auch mit dem Schulsport um. Weil diese 2 Monate, die, glaube ich, können wir gut überbrücken. Es gibt viele digitale Angebote, es gibt die persönliche Bindung an den Verein. Das ist etwas, da muss man Kinder begleiten, aber da finden sie wieder zurück. Wir sind, da wir jetzt aber nicht fertig sind, ist die Frage, wie schaffen wir es jetzt über einen längeren Zeitraum, über weitere mehrere Monate, wovon man ja Stand heute ausgehen muss, dass das etwas ist, was uns noch länger begleiten wird, Kinder beim Sport und bei der Bewegung zu halten. Kinder gehen wieder in die Schule, aber es findet kein Sport dort statt. Und wenn die Kinder nicht das Glück haben, eine bewegte Lehrerin zu haben, wie wir hier zu Gast haben, dann wird in der Schule kein Sport stattfinden. Und da muss man gucken, wie kann man das hinkriegen? Und wir verstehen die Nöten von Schule und bieten uns hier als organisierter Sport auch an, mitzuarbeiten. Wir wissen, kleine Gruppen, Risikolehrer, die nicht arbeiten dürfen, das sind alles schwierige Voraussetzungen, um auch noch Sportunterricht anzubieten. Aber es gibt ja schon gute Kooperationen und es gibt auch jetzt das Papier der Deutschen Sportjugend. Wie geht man mit dem Schulsport um? Da kommt es jetzt drauf an. Wir müssen ein Konzept für die nächsten Monate stricken, damit aus diesen 2 Monaten, die wir gut überbrücken können, nicht eine Zeit wird, die die Kinder doch vom Sport sowohl organisiert als auch in der Schule entfernt.
Das ist eine Steilvorlage jetzt für Frau Frenken. Welche Konzepte gibt es denn schon bei Ihnen oder Ideen?
Ja, ich würde gerne einen Schritt noch zurückgehen. Also es hängt nicht nur von der bewegten Lehrerin ab, um das mal in den richtigen Rahmen zu setzen. Wenn ich jetzt sage, ich bewege mich gerne, sind aber die Kinder für mich im Moment nicht greifbar. Und wenn ich die alle 2 Wochen einmal für 2 Stunden in der halben Gruppe habe, die Halle darf nicht genutzt werden, die Geräte müssten nachher desinfiziert werden. Wie soll das organisatorisch gehen? Auf dem Schulhof selber sind uns Grenzen gesetzt. Die Kinder dürfen nicht aufeinander zugehen, sich nicht anfassen, sich nicht berühren. Die haben die Masken an. Was ist das für ein Sportunterricht? Also ich glaube, wir müssen, also um das mal klar zu machen, vor dem Problem stehen alle Lehrer. Wenn wir ganz viele Dinge nicht dürfen, dann kann auch kein vernünftiger Sportunterricht laufen. Und wir können nicht mal eben ein Konzept stricken. Das muss gut überlegt, durchdacht werden und muss dann auch immer wieder angepasst werden an die neuen Bedingungen. Also je mehr Lockerungen es gibt, umso mehr Möglichkeiten haben wir. Und ich sehe halt eben in dem Kreis, in dem ich Einblick habe, dass da ganz viele sehr, sehr aktiv und kreativ sind. Also wir stehen nicht nur rum und warten, sondern wir wollen schon die Kinder in die Bewegung bringen. Uns werden nur immer wieder Grenzen gesetzt. Und das macht es natürlich ein bisschen schwer. Ich glaube, dass man Eltern ins Boot holen muss, dass man immer nach der neuen Situation schauen muss, welche Möglichkeiten gibt es. Man muss im Gespräch miteinander, untereinander bleiben. Die Kinder anregen. Es gibt nicht den goldenen Weg. Man muss viele Wege begehen, damit man auch zu einem guten Ergebnis kommt. Und ich glaube auch, dass Kinder, wenn man die einmal loslässt nach 2 Monaten oder 3 Monaten, es reicht ja schon ein 2-stündiger Unterricht, man sagt, die Türen stehen offen, die Pause beginnt, die Kinder rennen immer raus. Die werden sofort auch nach der Corona-Zeit wieder in die Vereine rennen und sich freuen, dass sie auf den Alltag, den Bewegungsalltag treffen und damit im Verbund natürlich auch auf all die Menschen, die sie einfach vermissen. Und das würde ich ganz dick unterstreichen. Je besser die soziale Einbindung in einer Gemeinschaft ist, sie mag klein, sie mag groß sein, umso mehr Motivation bringe ich auch für den Sport und möchte auch da wieder hin.
Ja, wir hatten jetzt hier in Deutschland auch schon einige kritische Stimmen gehört, wirklich auch von der Basis, zum Beispiel auch aus Vereinen von Menschen, die sich da vielleicht auch ein Stück weit alleingelassen gefühlt haben, weil sie Konzepte wirklich umsetzen mussten, genau dort, wo die Kinder dann waren. Haben Sie auch Sorge, wenn Sie jetzt wieder mit dem Sportunterricht beginnen müssen, dass Sie ja nun wirklich auch in einer Lage, die vielleicht nicht ganz ungefährlich ist, weil ein Virus immer noch in diesem Land ist und Sie die Kinder und Jugendlichen ja auseinanderhalten müssen am Ende. Haben Sie Sorge, dass Sie das überhaupt umsetzen können?
Also ich arbeite ja in der Grundschule und man kann da keine Kinder auseinanderhalten. Wobei ich auch ganz überrascht bin, wenn ich sehe, wie diszipliniert sie auch damit umgehen, wie selbstverständlich und nicht die Sache kritisieren, sondern die Kinder nehmen an und nutzen den Raum und die Möglichkeit, die man ihnen gibt. Nein, Angst habe ich nicht, weil ich auch ein großes Vertrauen habe in unsere Entscheidungsträger, die aus meiner Sicht daraus gesehen, jetzt nutze ich mal einfach hier die Gelegenheit zu sagen, dass ich einen unglaublich großen Respekt habe vor deren Leistung und dass ich den Hut ziehe und froh bin, dass ich in diesem Land lebe. In so einer Multikulti-Gesellschaft und in einer Gesellschaft mit vielen, ich hoffentlich, Menschen, die auch selbstständig denken, gibt es immer unterschiedliche Interessen oder Meinungen, aber irgendeiner muss entscheiden und dann sollte man auch mal einfach still sein und die Gegebenheiten so hinnehmen, wie sie sind. Also auf Schule bezogen heißt es, wenn es bestimmte Hygienevorschriften gibt, dann halte ich die natürlich wie selbstverständlich ein. Muss aber dann schauen, wenn sich was öffnet, welche Möglichkeiten ergeben sich. Und da sollte man auch den Lehrern ein bisschen Zeit geben, weil ein Konzept entwickelt sich nicht von einer Minute auf die nächste. Man muss ausprobieren. Man muss schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Aber in der Situation sind ja viele. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube nicht, dass wir es gut durch Corona so viel verlieren. Wenn die andere Basis da ist, das heißt, sprich also Lehrer oder Eltern, die einfach sich bewegen wollen und das auch vorleben, die Vorbildfunktion finde ich immens wichtig, sowohl bei Lehrern als auch bei Eltern, dann sehe ich da ganz positiv erstmal die Zukunft.
Dann würde ich jetzt Frau Holzer das Schlusswort erteilen und Sie vielleicht einfach am Ende noch einmal fragen, wenn Sie jetzt da eine gewisse Chance drin sehen, das Ganze wieder hochzufahren. Wie kann das verantwortungsvoll gemacht werden?
Also erstmal möchte ich noch ganz kurz sagen, ich habe großen Respekt davor, was die Lehrer im Moment mit diesen Schulöffnungen wieder leisten. Und das war ein Angebot, wir würden gerne mithelfen, weil ich sehe, dass die Lehrer einfach so viele Anforderungen aneinander packen müssen. Und die brauchen den Schulsport auch. Wir, der organisierte Sport, sind da. Wir arbeiten gerne mit der Schule zusammen. Und gemeinsam, glaube ich, können wir einfach hier noch eine Lobby dafür schaffen, dass es halt nicht nur wichtig ist, Kinder alle 2 Wochen 4 Stunden zu unterrichten, sondern dass dieser Schulsport auch für die Kinder wichtig ist. Und ja, wie können wir das gemeinsam schaffen, dieses Land wieder bewegter zu machen oder auch die Vereine und den Schulsport wieder zu öffnen? Ich glaube, wir müssen genau das tun, was wir zuletzt getan haben. Wir müssen immer wieder gucken, wie sind die Voraussetzungen, was hat sich Neues ergeben, wie ist es wirklich mit der Infektiosität, mit der Gefährlichkeit von Kindern, wie ist ihre Rolle als Verteiler von Infektionen? Und dann müssen wir uns zusammensetzen und sagen, was kann der einzelne Verein vor Ort leisten? Was kann die einzelne Lehrerin vor Ort leisten? Und da muss man sagen, ich bin sehr froh, dass wir ein föderales System haben. Die Infektionszahlen sind nicht gleich, die kommunalen Voraussetzungen sind nicht gleich und wir brauchen Leute, die übergeordnete Konzepte entwickeln, die dann in den verschiedenen einzelnen Positionen heruntergebrochen werden und zu gucken. Und wir müssen weiter kreativ sein. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Ein Zurück, so wie es vor 2 Monaten war, wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Aber solange alle Beteiligten weiterhin so kreativ und konstruktiv zusammenarbeiten und solange wir weiterhin auch für diese Lobby, Kinder brauchen Bewegung und Bewegung ist wichtig, auch in Corona-Zeiten gemeinsam einstehen, schaffen wir es den Kindern auch wieder einen bewegten Alltag zu ermöglichen.
Das war das Schlusswort in Sport am Feiertag. Wir wollten einmal wissen, wie stark Kinder betroffen sind und waren von mangelnden Sportangeboten. Und was jetzt wichtig ist, wenn alles langsam wieder hochfährt. Danke an die Gäste, Sportwissenschaftler Alexander Woll aus Karlsruhe, Sportlehrerin Susanne Frenken und Kerstin Holze, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung. Auch allen HörerInnen danke, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon war Marina Schweitzer. Tschüss.